Beim Versorgungswerk hast du immerhin eine Berufsunfähigkeitsversicherung, also es geht um deinen konkreten Job, aber der Zeitpunkt, wann die zahlen, ist nicht vergleichbar mit einer privaten Lösung über einen externen Spezialistenträger, wie zum Beispiel eine Versicherung. Das kann man immerhin noch nicht vergleichen. Also es sind quasi so drei Stufen. Und je nachdem, wie wichtig das dir ist, dass du einen Plan B hast, wenn du aus gesundheitlichen Gründen dein Einkommen verlieren solltest, sollte man schon überlegen, trotzdem eine private Absicherung zu machen.
Herzlich willkommen bei Financial Help. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du exklusiv von Julians Südamerika-Reise, welche Höhe man in den Anden mit einem Expeditionsmobil erreichen kann. Und los geht's mit der heutigen Folge. Hallo nach Südamerika an den lieben Julian und hallo an alle Zuhörer, die heute wieder zu dieser Folge eingeschaltet haben. Heute haben wir ein richtig tolles Thema mitgebracht. Julian freut sich aber drauf. Ich habe mir die Folge ein bisschen gewünscht, weil ich sie wieder aus dem Beratungsalltag mitgebracht habe. Und Julian hat gesagt, findet er super. Und zwar soll es gehen um Versorgungswerke. Das klingt natürlich erstmal super sexy, aber es ist tatsächlich meines Erachtens fast ein bisschen zu stiefmütterlich behandelt worden bisher von uns hier. Wir haben häufig über die gesetzliche Rentenversicherung gesprochen, haben auch schon über Beamte gesprochen, aber haben irgendwie über diese ganzen Berufsbilder noch gar nicht gesprochen, die in ein Versorgungswerk einzahlen. Aber wir wollen mal vorne anfangen und erstmal klären, nachdem wir Julian hier begrüßt haben, was ist denn eigentlich ein Versorgungswerk? Hi Julian.
Hey Amelie, ja, danke für die Anmoderation. Wahrscheinlich erstmal die relevanteste Frage, wenn es um das Thema Versorgungswerk geht. Grundsätzlich kennen die allermeisten wahrscheinlich die gesetzliche Rentenversicherung, die der Träger für die Leistung Altersrente oder Erwerbsminderungsrente oder Hinterbliebenenrente ist, für klassisch Angestellte. Es gibt aber ein paar Berufe, da ist man, wenn man dort arbeitet, in den meisten Fällen nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, sondern eben in einem eigenen Versorgungswerk, was nur für diese Berufsgruppe ist. Manchmal sogar nur für die Berufsgruppe in einem Bundesland. Mit der Idee, dass, wenn man das nicht so weit fasst wie die gesetzliche Rentenversicherung, sondern nur für eine Berufsgruppe macht, dass man fast für die etwas effizienter gestalten kann, bezogen auf, was man einzahlt und was man hinterher rauskommt. Und das stimmt grundsätzlich auch. Es ist meistens ein klein wenig attraktiver als die gesetzliche Rentenversicherung. Aber ich nehme es direkt mal vorweg, weil das wahrscheinlich auch eine der vielen Fragen ist, die dich und auch dann natürlich die ganzen Zuhörenden interessiert. Ist das denn ausreichend? Nein, es ist trotzdem noch keine wirklich coole Leistung, aber es ist immer noch besser als die gesetzliche Rentenversicherung. So könnte man es erstmal zusammenfassen. Und wenn man jetzt fragt, ja, um welche Leistung geht es denn da? Also genau wie auch in der gesetzlichen Rentenversicherung geht es einmal um Rente alterswegen. Also wenn ich dann nicht mehr arbeite für den Rest meines Lebens, dass ich da ein monatliches Auskommen bekomme. Und es geht auch darum, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen meinen Beruf mal für eine Zeit oder für gar nicht mehr ausüben kann, da auch einen Ersatz für mein wegfallendes Einkommen zu bekommen. Und das ist meistens so, dass ein Versorgungswerk eher eine Berufsunfähigkeitsleistung als eine Erwerbsunfähigkeitsleistung hat. Also, weil es ein berufsständisches Versorgungswerk ist, geht es dann da schon um die Absicherung des Berufs. Ersetzt trotzdem keine private Berufsunfähigkeitsversicherung, aber es ist besser als die Erwerbsminderungsrente von dem Staat. Und es geht auch da um die Hinterbliebenen, also sollte da der Versicherte sterben, dass die Hinterbliebenen dann da auch einen Basisschutz haben. Puh, das war schon jetzt ganz schön viel auf einmal, oder?
Ich wollte gerade sagen, sind wir schon ins Detailwissen abgedriftet. Ich würde gerne, aber ganz kurz, auch wenn wir da schon ein Stückchen weiter sind, als ich eigentlich sein wollte, ganz kurz was zum Thema Berufsunfähigkeitsabsicherung sagen, weil mein Papi, der ist nämlich Zahnarzt und dementsprechend auch in einem Versorgungswerk. Und der hat damals gesagt, nee, eine private Berufsunfähigkeitsabsicherung brauche ich nicht. Ich habe ja ein Versorgungswerk und da habe ich eine Berufsunfähigkeitsabsicherung drin. Und wenn man sich dann aber mal die Bedingungen anguckt, dann, ich kann mich jetzt nur noch an Teile erinnern, dann war es so, dass man auf jeden Fall zu 100% seinen Beruf nicht mehr ausüben können muss und auch nicht, weiß ich nicht, als Gutachter in dem Beruf noch arbeiten kann, also sprich auch Büroarbeit nicht mehr tätigen kann. Und als Rechtsanwälte muss man, glaube ich, sogar seine Zulassung abgeben. Also so schlimm muss man krank sein, was natürlich von den Bedingungen viel, viel oder von den Parametern viel, viel höher und gravierender ist als die in einer privaten Absicherung, wodurch dann die private natürlich gleich deutlich, deutlich besser ist von den Leistungen. Also so viel vielleicht.
Ja, da stimme ich dir. Ja. Also ich stimme dir da komplett zu und ich habe das eben mal eben so salopp gesagt. Also wenn du in der gesetzlichen Rentenversicherung bist, dann hast du quasi die schlechteste Form von Lösung, wenn du aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kannst, die Erwerbsminderungsrente. Da geht es darum, dass du irgendeinem Job, nicht mal speziell deinen, nicht mehr ausüben kannst. Beim Versorgungswerk hast du immerhin eine Berufsunfähigkeitsversicherung, also es geht um deinen konkreten Job, aber der Zeitpunkt, wann die zahlen, ist nicht vergleichbar mit einer privaten Lösung über einen externen Spezialistenträger, wie zum Beispiel eine Versicherung. Das kann man immerhin noch nicht vergleichen. Also es sind quasi so drei Stufen. Und je nachdem, wie wichtig das dir ist, dass du einen Plan B hast, wenn du aus gesundheitlichen Gründen dein Einkommen verlieren solltest, sollte man schon überlegen, trotzdem eine private Absicherung zu machen. Und genau wie du es gerade, das war eine gute Einleitung, von deinem Papier gesagt hast, höre ich das auch in Beratungsgesprächen häufiger mal, wenn jemand in einem Versorgungswerk versichert ist, dass der oder diejenige dann sagt, brauche ich nicht, weil ich bin da schon abgesichert, bis man dann gemeinsam in die Bedingungen geguckt hat und dann feststellt, oh okay, was auf den ersten Blick gut klingt, muss auf den zweiten Blick im Detail aber nicht gut sein und dann findet man lieber noch eine ergänzende Lösung, um auf Nummer sicher zu sein.
Jo, und jetzt aber lass uns noch mal bitte zurück zum Anfang. Jetzt habe ich ja schon erzählt, dass mein Papa Zahnarzt ist und in einem Versorgungswerk. Also Ärzte sind drin. Wer ist denn noch alles?
Korrekt.
In einem Versorgungswerk.
Ja, ganz oft spricht man auch von sogenannten Kammerberufen und man muss da sogar bei den Ärzten noch mal unterteilen zwischen Ärzten und Zahnärzten. Dann natürlich sehr nah daran. Auch die Apotheker haben ihr eigenes Versorgungswerk. Dann geht es in den Bereich, da bist du ja auch Spezi, Rechtsanwälte und Notare, ursprünglich ja dein Fachbereich. Dann gibt es noch die Steuerberater und da auch natürlich wieder sehr nah angegliedert die WPs, die Wirtschaftsprüfer, Architekten, manche Ingenieure haben auch nochmal ihr eigenes berufsständisches Versorgungswerk und, jetzt mache ich mal den Bogen, habe ich gerade vergessen, sorry, zu den Ärzten. Ich weiß gar nicht so genau, ob das Ärzte mögen, aber Tierärzte sind ja auch Ärzte, die haben auch ganz oft ihr eigenes Versorgungswerk und Psychotherapeuten auch, das sind so die Klassiker eigentlich. Also diejenigen, die Gott sei Dank nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung sind und leider trotzdem immer noch in einem Versorgungswerk. Warum sage ich das? Weil würde man das, was man da pflichtmäßig einzahlen muss, privat zur Verfügung haben und wissen, wie man mit diesem Geld an anderen Stellen arbeitet, würde man da nochmal ganz, 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 ganz andere Leistungen rauskriegen.
Wie funktioniert denn ein Versorgungswerk? Also ist das wie mit der gesetzlichen Rentenversicherung, dass alle Menschen, die dazugehören oder Personengruppen, die dazugehören, einzahlen und dann funktioniert das nach dem Umlageverfahren und wird wieder ausgezahlt oder wird es irgendwie investiert, das Geld? Oder wie wird es gemacht?
Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Das kann man pauschal nicht sagen, weil jedes Versorgungswerk dann in der Gestaltung auch frei ist. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt das Umlageverfahren, also ich zahle heute ein und wenn ich dann in Rente gehe, bekomme ich was raus von denjenigen, die dann einzahlen. Das gibt aber auch das kapitalgedeckte System, dass mein Geld angelegt wird, aber mit dem Nachteil, dass ich selber nicht darauf einwirken kann. Also ich selber nicht aussuchen kann, wo es dann angelegt wird, sondern dass dann anderen Instanzen überlassen wird. Und naja gut, ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich mein eigenes Geld da anlegen kann, wo es Profis anlegen, dann kommen da ganz andere Ergebnisse bei rum und ganz andere Möglichkeiten der Form der Altersvorsorgegestaltung. Deswegen kann ich immer nur aufrufen, wenn man da pflichtmäßig drin ist, nur den Pflichtbeitrag einzuzahlen, auf gar keinen Fall freiwillig was on top. Und wenn man optieren kann, also ob ich nun da in das Versorgungswerk rein will oder nicht, sollte man das zweimal überlegen, aus Sicht eines Finanzexperten. Denn wenn man das Geld, was man da reinstecken würde, woanders hinpackt, sind das teilweise die zehnfachen Ergebnisse, die dabei rauskommen. Manchmal ist es aber auch so, dass man sagt, ich will da reingehen, weil ich von dem Versorgungswerk noch andere Vorteile habe, also die dann meistens nicht finanziell oder versorgungs- oder versicherungstechnisch sind, sondern eher, dass ich in meinem Job irgendeine andere Lizenz bekomme oder was ausüben darf oder irgendwo was draufschreiben darf. Da sollte man sich überlegen, aber ganz wichtig ist, dass das dann nicht bedeutet, dass man sich dann private Altersvorsorge sparen kann, sondern dann muss man halt beides machen. Pflichtmäßig in das Versorgungswerk und on top noch eine private Altersvorsorge, wenn man dann zumindest finanziell gut aufgestellt sein will.
Ja, okay, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Reicht das Versorgungswerk, was das Thema Altersrente betrifft, oder muss ich mich noch selber zusätzlich drum kümmern? Aber das hast du ja jetzt schon beantwortet, auch mit der Argumentation, dass das Ablaufergebnis ein ganz anderes ist. Und was mir...
Ja, ich ruder mal ein ganz kleines bisschen zurück. Es ist natürlich eine Frage von Anspruch. Also auch die gesetzliche Rentenversicherung reicht, wenn ich minimal hinterher Ansprüche habe, um über die Runden zu kommen. Ist ja nur eine Frage von Anspruch. Ja. Also wenn ich sage, ich schnapp mir eine Mini-Mini-Mini-Wohnung und lebe hinterher pro Tag von einer Dose günstigen Thunfisch, dann klappt das schon. Aber wenn ich mein Leben so weiterführen will, wie ich es vorher hatte, als ich Geld verdient habe, dann reicht es in der Regel nicht. Und das ist aber beim Versorgungswerk auch so. Da kommt vielleicht ein Schnaps mehr raus als aus der allgemeinen gesetzlichen Rentenversicherung, aber es ist auf gar keinen Fall so, dass man sagen kann, damit kann ich mir jetzt mal den einen oder anderen Urlaub extra gönnen, sondern da ist dann private Vorsorge schon notwendig, in welcher Form auch immer. Meistens will man die dann auch so gestalten, dass man dann auch Steuern spart und andere Vorteile hat, aber das sind dann wieder andere Podcast-Folgen. Da gerne mal reinhören oder natürlich auch immer super gerne auf dich oder mich dann individuell auf zukommen, dass man da mal schaut, was kommt denn bei mir jetzt wirklich realistisch aus meinem Versorgungswerk raus und was hätte ich aber gerne als Altersvorsorge und wie kann ich dieses Gap intelligent mit möglichst wenig schließen. Und dann merkt man auch relativ schnell, dass wenn man zum Beispiel sagt, ich hätte privat jetzt gerne nochmal das Gleiche aufgebaut wie mein Anspruch aus dem Versorgungswerk, dann muss ich aber bei weitem nicht nochmal das Gleiche reinstecken, finanziell im Monat, wie in das Versorgungswerk, sondern viel weniger und bekomme dann schon Gefühl für Effizienzen in unterschiedlichen Lösungswegen.
Mhm. Gut, ja, dann haben wir doch die wichtigsten Dinge geklärt. Vielleicht ist noch interessant zu wissen, ob ich mich befreien lassen kann vom Versorgungswerk. Wenn ich jetzt ganz normaler Zahnarzt bin, kann ich sagen, will ich nicht einzahlen, will ich alles privat machen oder bin ich verpflichtet, so wie erstmal in der gesetzlichen Rentenversicherung ja auch?
Tatsächlich kriegst du da deine juristische Lieblingsantwort. Das kommt darauf an. Also man kann das nicht pauschal sagen. Hängt von dem Versorgungswerk ab und von deiner Ausübung deines Berufes und wie lange du das schon machst. Wenn mich jetzt jemand fragt, wenn man das kann, sollte ich das tun? Wir müssen halt genau gucken, welche Leistungen bietet das Versorgungswerk und welche davon sind mir wichtig. Und die, die wichtig sind, kann ich die auf einem anderen privaten Weg effizienter gestalten. Oft ist das so, manchmal aber auch nicht. Also da kann man auf gar keinen Fall pauschal antworten. Rein aus Sicht von den finanziellen Leistungen kann ich sagen, ich glaube, da wiederhole ich mich jetzt aber dann auch, dass man das privat deutlich effizienter gestalten kann. Und ich bin als Julian privat mega happy, dass ich als Unternehmer, als steuerlich gesehen Selbstständiger, weder verpflichtet bin, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, noch in ein Versorgungswerk, um das Geld, was ich da habe, als Experte deutlich, deutlich wirksamer investieren zu können. Wichtig ist aber auch, bei manchen Menschen ist es auch wichtig, dass es irgendeine Form von Pflichtversicherung gibt, weil die, wenn es das nicht gäbe, das Geld nicht privat an die Seite legen würden, sondern dementsprechend anstelle von meinetwegen ein 5er BMW, ein 7er BMW leasen, weil mehr Geld zur Verfügung steht, dann, also die schlechteste Form von Vorsorge ist immer noch besser als die, die man gar nicht hat, weil wenn du natürlich heute noch mehr zur Verfügung hast und hinterher gar nichts, dann ist die Differenz zwischen Erwerbszeit und Rentenphase natürlich noch viel höher. Also wenn man da in Eigenverantwortung geht und sagt, okay, ich löse das privat, ich weiß, das muss ich machen oder sollte ich machen, dann kann man da was ganz anderes machen. Aber es gibt leider auch Menschen, die das dann ausblenden und so tun, als ob später nie kommt. Und für die ist natürlich dann eine schlechte Lösung besser als gar keine.
Ja, okay. Gut, das schießt ja ein bisschen den Kreis zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Anspruch. Ja, aber natürlich, glaube ich, können wir pauschal erstmal für die allermeisten sprechen, dass keiner sagt, jo geil, später würde ich gerne auf Bürgergeldniveau leben. Das ist natürlich irgendwie Quatsch.
Na, also definitiv Quatsch. Ich meine damit nur, Bürgergeld ist besser als gar nichts.
Ja,
aber
ja,
natürlich doch. Ist es nichts, was wir jetzt, also ich glaube, da ist sich jeder einig, ein Leben in Genuss und Sicherheit bedeutet. Und ich bin fest davon überzeugt, jeder hat auch den Anspruch, in Wohlstand zu leben. Ich will damit aber nur sagen, das passiert nicht von alleine, sondern man muss dann möglichst früh im Leben die Verantwortung dafür übernehmen und das erkennen und daran arbeiten, wie bei allen im Leben. Also auch Gesundheit ist wichtig, aber wenn du da auch nicht früh anfängst, dich da selber mit zu beschäftigen, dann wird es weder der Staat in einem Übermaße tun, noch wird die, nennen wir es mal, Lebensmittelindustrie dafür sorgen, dass du möglichst gesund leben wirst, sondern die wollen, dass du das futterst, womit da das meiste Geld verdient wird. Und so ist es halt bei Finanzprodukten auch. Erster Schritt, Erkenntnis, so früh wie möglich anfangen. Zweiter Schritt, zu sondieren. Was sind, also es gibt da genug Lösungen, aber die meisten davon sind auch Quatsch. Also ein Gefühl dafür zu entwickeln, was sind die Lösungen, die ich auch angehen sollte, um realistisch da auch erfolgreich mit zu sein oder halt dementsprechend in den Dialog mit Experten zu gehen, die einem dann auch durchhelfen und ein paar Punkte geben, zu erklären, warum das eine Produkt möglicherweise cleverer ist als das andere.
Hm. Gut. Hast du noch irgendwas, was du zum Versorgungswerk auf jeden Fall loswerden möchtest?
Ich glaube, die wichtigsten Punkte sind geregelt und wenn da noch Fragen offen geblieben sind, einfach gerne auf uns zukommen, gerne über unseren Instagram-Account financial.health.podcast oder über E-Mail oder Brieftaube schicken, whatever you like. Dann machen wir nochmal eine neue Folge oder geben natürlich dann jemanden auch gerne bezogen auf seine individuelle Situation individuelle Tipps, weil es natürlich über einen Podcast schwierig ist, jemanden ganz individuell zu betreuen. Wir können ja nur allgemeingültige Impulse hier geben und wollen damit anregen, über das eigene Finanzleben nachzudenken.
Dann lass uns über das Expeditionsmobil, die Höhe und die Anden sprechen. Du bist offensichtlich ganz schön hochgefahren mit Frido.
Ich wusste es, dich interessiert viel mehr wieder meine Weltreise als hier
die Nö, nicht viel mehr, aber das Thema Versorgungswerke ist auch. Ja jetzt erledigt.
Okay. Ja, was gibt's da zu berichten? Wir sind mit unserem Expeditionsmobil hoch in den Anden unterwegs gewesen und wollten mal gucken, wie hoch kann man eigentlich? Wir sind fast doppelt so hoch gefahren, wie man in Deutschland überhaupt gehen könnte. Also mal abgesehen davon, dass man oben auf die Zugspitze natürlich auch nicht fahren kann. Aber wir sind auf deutlich über 5000 Meter gefahren, konkreter 5225 Meter. Und da hat man weniger als die Hälfte des Sauerstoffgehalts von dem, was wir eigentlich gewohnt sind, bedeutet eine ordentliche Belastung für Mensch und Maschine. Und du gehst da auch wirklich wie so eine alte Omi, ganz, ganz langsam, Schritt für Schritt. Und ich bin überrascht gewesen, dass es dem Truck relativ wenig anzumerken gewesen ist. Natürlich ein kleiner Leistungsverlust, aber trotzdem hat er uns noch treu da hochgebracht. Und oben, also es war eine Sackgasse, bis an die Grenze hoch zu einer alten Schwefelmine und da hat der Hersteller dann auch gesagt, normalerweise müsste er dann, wenn ihr den oben ausmacht, auch wieder anspringen. Auf dieses normalerweise wollte ich dann aber in dem Fall mich nicht verlassen, sondern habe ihn dann lieber für die halbe Stunde Besichtigung oben laufen lassen, damit er warm ist und wir dann auch wieder gut runterkommen konnten. So. Aber man merkt schon, dass er dann auch nicht mehr allen Diesel, den er zur Verfügung hat, verbrennt und ja, dass kein normales Terrain ist, wo normalerweise ein Fahrzeug sich bewegt. So, ja.
Okay, und ihr seid auch offensichtlich nicht stecken geblieben und es gab keine brenzlichen Situationen.
Hat alles gut geklappt. Also natürlich gibt es dann da oben nicht so eine Straße, wie man sich das vorstellt, sondern eher so eine Buckelpiste. Und zwischendurch kamen dann auch mal Eisfelder. Ganz interessant, da habe ich das erste Mal Eis gesehen. Das nennt sich Büßereis. Hast du schon mal von gehört?
Nee, noch nie.
Ich vorher auch nicht. Also war dann nicht eine Schneefläche, über die du drüber fährst, wie man sich das vorstellt, sondern das war mal eine Schneefläche und durch krasse Wind- und Sonneneinstrahlung und den Wechsel von den Temperaturen tags und nachts werden aus einer flachen Eisfläche so stehende Eisblöcke wie so Eisstalaktiten, die da stehen. Und wenn du da hingehst, dann merkst du, die sind unfassbar hart, also quasi so kleine Pyramiden, dreieckig mit einer Spitze nach oben, rund und hart wie Stein. Da willst du dann auch nicht unbedingt drauf fahren mit deinen Reifen, weil im Zweifelsfall piekt das dann deine Reifen auf. Also musst erstmal gucken, dass du das irgendwie hinbekommst, das so zu präparieren, dass du überhaupt drüber fahren kannst, obwohl das natürlich schon krasse Offroad-Reifen sind, die wir haben, mit vielen Zentimeter dicken Gummi.
Hattet ihr schon mal ein Platin?
Aber, nee, Gott sei Dank noch nicht. Wir haben zwei Reservereifen mit, weil die Reifen, die wir haben, sind Spezialreifen, die es in ganz Südamerika nicht gibt und die müssten wir dann, wenn wir weitere bräuchten, tatsächlich importieren. Das dauert dann auch ein paar Monate, bis sie hier sind mit dem Schiff.
Ja, cool.
Wir rotieren die auch regelmäßig. Das heißt, wir wechseln die alle 10.000 Kilometer und packen die nach so einem System von der einen Seite auf die anderen, damit die gleichmäßig alle 6 abgefahren werden. Mhm. Aber Gott sei Dank haben wir das noch nie gehabt. Aber lustigerweise, was heißt lustigerweise, wo du es gerade sagst, weil wir sind in diese Höhe, in diese Extreme, 5.225 Meter, nicht alleine gefahren, sondern insgesamt mit 4 Expeditionsmobilen. Kurze Zeit vorher haben wir uns durch Zufall getroffen und wurden dann immer mehr und haben uns dann verabredet, da hochzufahren, weil es immer ganz gut ist, gegenseitig sich natürlich unterstützen zu können, was irgendwas ist. Und bei dem Basislager, wir haben auf 4.000 Meter übernachtet, das ist somit das Höchste, was man eigentlich seinem Körper antun sollte zum Übernachten. Genau auf dem Weg dahin ist dann tatsächlich einem anderen Expeditionsmobil ein Reifen kaputt gegangen und den haben wir dann auf 4000 Meter Höhe erstmal gewechselt. Und du hast dann da auch weniger Kraft, weil du einfach weniger Sauerstoff hast. Und so ein LKW-Reifen zu wechseln ist was anderes als ein Autoreifen. Da haben wir tatsächlich dann mit 4 Männern den Reifen gewechselt und alle waren dann auch danach platt.
Ja, okay. Gut, ja wow, Wahnsinn, was du wieder so zu berichten hast. Dankeschön fürs Teilen von den Erfahrungen.
Ja, danke fürs Zuhören.
Und ich würde an dieser Stelle sagen, liebe Zuhörer, keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Bis zur nächsten Folge.